Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Hallo zusammen. Ein Tag der Improvisationen. Hat ja schon mal gut geklappt hier. Und nachdem der BU ja auch ausgefallen ist oder ausfallen musste heute ganz kurzfristig, habe ich auch umimprovisiert. Und eigentlich wollte ich über die Lehre des Epheserbriefes heute was sagen. Und das habe ich dann jetzt doch umgeschmissen gestern Abend und was Einfacheres. Oder sag mal, etwas Anschaulicheres mir überlegt. Und zwar, mal gucken, ob die Präsentation tut. Jetzt. Und zwar soll es heute um Bäume gehen. Kann man das sehen, ja? Ein stilisierter Baum. Bäume waren den Menschen irgendwie schon immer wichtig. Ist ja auch klar, weil man braucht es ja zum Leben, so einen Baum. Ja? Der Baum bietet Früchte zur Nahrung. Er bietet Holz, um sich eine Hütte zu bauen, um sich ein Feuer zu machen, um sich warm zu machen, um zu kochen und so weiter. Also man braucht Bäume. Und natürlich hat der Mensch immer eine enge Beziehung dazu gehabt. Und kein Wunder, dass auch in der Bibel natürlich oft Bezug genommen wird auf Bäume und dass Bäume tatsächlich auch so ein Gleichnis sein können für uns, anhand derer wir doch so einiges lernen können. Wir müssen uns da heute sogar ein bisschen beschränken, weil die Bibel sagt sehr viel über Bäume oder anhand des Bildes eines Baumes sehr viel über wichtige Weisheiten und geistliche Wahrheiten. Und da müssen wir uns schon mal beschränken heute. Aber es soll um Bäume gehen. Tatsächlich finden wir Bäume ja vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten Blatt der Bibel, wenn man mal drüber nachdenkt. Es fängt schon ganz vorne an, im sogenannten Garten Eden, in diesem Paradies. Da waren ja auch Bäume und da werden zwei Bäume besonders hervorgehoben. Der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, der so etwas wie ewiges Leben verhieß. Und der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem der Mensch nicht essen durfte, da ging es darum, dass der Mensch in seiner Verantwortlichkeit geprüft wurde. Und diese beiden Bäume symbolisieren ja auch schon etwas, sind auch schon Bilder, nicht von Gottes Gnade, der den Menschen segnen will, auf der einen Seite, und von der Verantwortlichkeit des Menschen auf der anderen Seite. Und das sind wie zwei Linien, die durchziehen die ganze Bibel und auch die ganze Weltgeschichte. Und bis zum letzten Blatt der Bibel, und auf dem letzten Blatt der Bibel, da finden wir auch so eine Schilderung eines Art Paradieses im Himmel. In Offenbarung 22, jetzt schlage ich es doch mal auf. So ein paar Stellen müssen wir heute schon mal aufschlagen. Natürlich das letzte Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Und da heißt es in Vers 1, und 2, er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens und so weiter. Und dort war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt, jeden Monat seine Frucht gibt. Aber ein weiterer Baum wird da nicht mehr erwähnt. Das heißt, jetzt ganz am Ende gibt es nur noch den Baum des Lebens und nicht mehr den der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, diese Linie der Verantwortlichkeit hat aufgehört. Was am Ende übrig bleibt, ist die Gnade Gottes. Ja? Und im Himmel ist alles der Gnade und Liebe Gottes zu verdanken. Und der Mensch ist da nicht mehr verantwortlich. Verantwortlich sind wir hier auf der Erde. Und solange wir auf der Erde sind, gibt es diese beiden Linien. Es gibt immer die Gnade Gottes und es gibt die Verantwortlichkeit des Menschen. Ja. Und weil es eben auch die zweite Linie gibt, müssen wir jetzt auch ein bisschen nachdenken über andere Aspekte, die Bäume uns in unserer Verantwortlichkeit zu sagen haben. Jetzt nochmal ganz kurz zum Baum, so wie man ihn da sieht an der Wand. Es gibt da den Teil, den man sieht vom Baum, oberhalb der Erdoberfläche, die Baumkrone und den Stamm. Und dann gibt es aber unter der Erde auch einen Teil, den man jetzt nicht sieht, das sind die Wurzeln. Meistens ungefähr so ähnlich groß wie die Baumkrone, je nach Baumtyp. Jedenfalls, da ist noch ganz viel unter der Erde und das ist wichtig. Ja, und ein Baum, ein gesunder Baum, der was hergibt sozusagen, noch an Früchten, und der schön anzusehen ist, sein Geheimnis ist verborgen unter der Erde. Das sind seine Wurzeln. Und wenn er die nicht hätte, dann wäre er nicht so schön anzusehen und würde auch nichts an Frucht bringen. Und so ist das ja auch bei Menschen mal ganz allgemein gesprochen. Ja? Unser Leben, das, was man sieht an uns, ist das eine. Das ist aber nur dann wirklich erquicklich, wenn wir im Verborgenen etwas haben, was uns innerlich stärkt. Wir brauchen Wurzeln, die sich nach Gott ausstrecken. Das werden wir gleich noch ein bisschen genauer betrachten. Ja? Gut, dann überlegen wir mal, was mit den Wurzeln da, wozu die da sind. Und wir können mal drei Punkte hier herausgreifen. Die Wurzeln sind da. Erstens, weil der Baum sonst keine Früchte bringen würde. Ja? Zweitens, damit er fest steht, der Baum, und nicht umkippt. Die Wurzeln geben ihm einen festen Stand. Und drittens, damit er wachsen kann, der Baum. Ja? Der bezieht ja Nahrung aus der Erde und das braucht er, um zu wachsen. Und ein gesunder Baum wächst auch sein Leben lang. Und die drei Aspekte wollen wir uns jetzt mal anschauen anhand von drei Bibelstellen. Fangen wir an mit Psalm 1. Ganz bekannte Verse. Im Psalm 1 heißt es in Vers 3, oder ich überfliege mal ganz kurz auch die ersten beiden Verse. Ja, schlag das ruhig erstmal auf. Psalm 1. Da heißt es in Vers 1 und 2, glücklich ist der Mann, der lebt, Entschuldigung, der nicht lebt wie die Gottlosen, Vers 1, sondern, Vers 2, der seine Freude hat am Wort Gottes. Und dann Vers 3, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Also, so ein Mensch hier, der als positives Beispiel hier vorgestellt wird, ist wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen. Wird also der Baum zum Gleichnis für ein gelingendes Leben. Und wenn man sich ja vorstellt, so die Psalmen, wo die entstanden sind, dann habe ich immer so Bilder von Wüsten im Kopf, auch zu Recht. Das waren ja eher trockene Gegenden da. Sehr trockene. Und das Schaf konnte froh sein, wenn es einen guten Hirten hat, der es auf eine grüne Weide führen kann, wo Wasserbäche sind, weil ansonsten wäre es ja verdurstet. Also das waren sehr dürre Gegenden. Und auch Bäume gab es ja nicht allzu viele, aber da, wo Wasserbäche waren, da gab es Bäume. Weil dort eben der Baum mit seinen Wurzeln an Wasser kam. Da entstanden dann solche Oasen, nicht? Und da konnten die Bäume gedeihen. Ein Baum braucht also dieses Wasser. Und die Bäume sind aber auch ziemlich gut darin, das Wasser zu finden. Wenn da mal kein Wasser so auf Anhieb oberflächlich zu finden ist, dann treiben sie die Wurzeln halt noch tiefer und immer noch tiefer, bis sie auf Wasser stoßen. Und da sind sie ziemlich energisch, sage ich mal, die Bäume, um an Wasser zu kommen. Und das dürfen wir auch so ein bisschen für uns übernehmen. Die brauchen einfach diese Nahrung und die suchen sie und die werden sie auch finden. Wenn da was ist, ja, natürlich irgendwo in der Wüste, da kann der Baum nicht überleben, aber an Wasserbächen, da geht es dem Baum gut. Und dann, das ist das eine. Und das andere, dann bringt der Baum auch seine Frucht, wie es hier heißt, in Psalm 1, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Ja, also es gibt ja so eine bestimmte Zeit, wann ein Baum seine Frucht bringt. Und jeder Baum hat das so seine Zeit. Es gibt halt die Zeit, wenn Äpfel reif sind, eine andere Zeit, wenn Birnen reif sind oder eine andere Zeit, wenn Kirschen reif sind. Da hat ja jeder Baum so seine Zeit, ja? Wo er seine Frucht bringt. Alles hat seine Zeit. Das ist auch mal schon mal eine ganz, ganz wichtige Weisheit, die wir in der Bibel finden, so eine so schlichte Wahrheit, die aber doch so wichtig ist. Alles hat seine Zeit. Das sagt mal der Prediger, das ist ja ein Weisheitsbuch der Bibel, und das steht in Kapitel 3 des sogenannten Predigers oder Kohelets. Kapitel 3, Vers 1. Alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und die Kunst sozusagen besteht darin, zu erkennen, wann was seine Zeit hat und die Dinge auch einfach geschehen zu lassen dann. Unser Problem ist oft, dass wir Dinge erzwingen wollen. Ja? Es muss doch jetzt das und das passieren, es muss jetzt. Ich will das jetzt so. Es muss in diesem Sommer, in diesen Ferien muss es passieren. Es muss gar nichts. Ja? Man kann es vieles im Leben, vielleicht auch gar nichts, erzwingen. Wenn man es doch versucht, kommt meistens nichts Gesegnetes dabei heraus. Sondern man muss auch lernen, viele Dinge abzuwarten, bis sie ihre Zeit haben. Bis die Zeit reif ist für was auch immer. Ja? Alles hat seine Zeit. Auch das kann man von dem Baum lernen, sozusagen. Und von der Schrift. Alles hat seine Zeit. Und ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der hat ein Gespür dafür. Jetzt nochmal kurz zurück zu dem Wasser. Was bedeutet eigentlich das Wasser? Ist ja auch ein Bild. Also wenn wir so sein sollen wie so ein Baum, ein Wasserbächen, der dann seine Früchte bringt, was heißt das dann für uns? Was bedeutet das für uns, die Wurzeln auszustrecken nach dem Wasser? Und wenn man das jetzt die beiden ersten Verse vorneweg ja mit dazu nimmt, die gehören ja dazu, dann wird schon mal klar, glücklich ist der Mensch, der seine Freude hat am Wort Gottes. Ah, da haben wir schon mal einen ersten Anhaltspunkt. Wasser ist ja tatsächlich in der Bibel oft ein Bild für Gottes Wort. Da könnte man jetzt ganz viele Bibelstellen finden, auch im Neuen Testament. Das würde jetzt aber zu weit führen. Aber es ist so ein Bild davon, ja, dieses Wasser, des Wortes Gottes. Also, ja, wir strecken uns aus nach Gottes Wort, aber was heißt das noch genauer? Wenn wir jetzt andere Stellen zum Beispiel in den Psalmen nehmen, bleiben wir in den Psalmen und nehmen zum Beispiel etwas aus Psalm 42. Psalm 42, da ist auch ein ganz ähnliches Bild. Zwar nicht von einem Baum, sondern von einem Tier, von einem Hirsch. Und ein Hirsch braucht ja auch Wasser, genauso wie der Baum, um zu leben. Ne? Wenn der sich in der Wüste da verirrt hat, dann hat er ein Problem, der Hirsch. Und dann lesen wir dann Psalm 42, Vers 2. Wie ein Hirsch nach Wasser verlangt, nach Wasserbächen, so verlangt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Ja, so betet hier dieser Psalmist. Also diese Suche nach Wasser ist letztlich auch ein Verlangen nach Gott. Und so ist es ja auch, wenn man die Bibel liest. Es geht ja nicht einfach darum, jetzt irgendwas zu studieren, irgendwelches Wissen anzusammeln, sondern es geht ja irgendwie darum, Gott zu begegnen. Und Gott besser kennenzulernen. Ja. Da gehört dann auch das Gebet natürlich mit dazu, es ist ja klar. Darum geht es. Ja. Wenn wir unsere Wurzeln ausstrecken nach Wasser, wir brauchen die Nähe Gottes. Und das ist die verborgene Quelle, die uns Kraft gibt und uns wachsen lässt und Früchte bringen lässt. Ja, und dann haben wir auch so ein, können wir so ein Gespür dafür entwickeln, wann ist die rechte Zeit für dieses oder jenes. Sprich, den Willen Gottes zu erkennen. Wann ist das dran und wann ist das dran? Alles hat ja seine Zeit. Und die Weisheit besteht darin, das zu erkennen. Einerseits Dinge zuzulassen, wenn sie halt so kommen, wie sie sind, andererseits auch den rechten Zeitpunkt zu erkennen, soweit wir dafür verantwortlich sind. Ja. Also das ist das eine, was man von dem Baum lernt. Er bringt Früchte zu seiner Zeit. Auf die Früchte kommen wir gleich nochmal zurück. Jetzt schauen wir uns erst die zweite Stelle an. Das wäre Epheser 4. In dem Brief an die Epheser im Neuen Testament lesen wir in Kapitel 4. Vers 14. Wir sollen nicht mehr wie Unmündige sein, also wie Kinder. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind betrügerischer Lehre. In anderen Worten, wir sollen einen festen Stand haben. Ja. Später in Kapitel 6 des Epheserbriefes heißt es zum Beispiel auch in Verbindung mit der Waffenrüstung, dass wir an einem Fest, an einem bösen Tag feststehen können. Darum geht es. Ein festen Stand zu haben. Das finden wir oft im Neuen Testament, eben auch hier, dass wir nicht von jedem Wind umgeschmissen werden. Und das ist ja auch, was man von einem Baum lernen kann. Ein Baum steht fest. Der hat einen klaren Standpunkt. Da, wo er steht, da steht er. Und da bleibt er auch. Und das ist zunächst mal auch für uns sehr wichtig, nicht? Dass wir einen festen Stand haben. Wenn wir Gott besser kennenlernen. Es heißt auch in Epheser 3 zum Beispiel, da könnt ihr so viele Bibelstellen da anführen, aber ich lese mal diesen einen Vers in Epheser 3, Vers 17 noch, dass wir in der Liebe gewurzelt sein sollen. Also wir wurzeln in der Liebe Gottes. Das ist genau der Punkt wieder mit dem Wasser. Wir strecken uns aus nach Gott, genießen seine Liebe, saugen sie geradezu auf und dann haben wir einen festen Stand. Dann wissen wir, worauf wir vertrauen können, woran wir uns halten können, nämlich an Gott. Ja. Da haben wir einen festen Stand. Und dann ist ja ein bisschen auch so die praktische Belehrung daraus, die praktische Ermahnung, wenn man so will. Ja, bitte bleibt auch standhaft. Lasst euch nicht gleich wegbewegen, wenn irgendwie ein anderer Wind mal weht. Es sollt ja nicht Leute sein, die ihr Fähnchen in den Wind halten und je nachdem, wie der Wind gerade weht, geht ihr mal in die Richtung, mal in die Richtung. Ihr sollt einen klaren Standpunkt haben. Wenn ihr euch mal zum Beispiel in der Taufe oder so klar zu Christus bekannt habt, dann bleibt eben auch dabei. Dann hat das was mit Treue zu tun, bei dem zu bleiben, wofür man sich entschieden hat. Ja. So. Wie in der Ehe auch, wenn man sich einmal für einen Lebenspartner entschieden hat und den geheiratet hat, bleibt man ja bei dem. Bleibt treu, ein Leben lang. Kann man nicht sagen, der hat sich jetzt aber doch verändert in den letzten Jahren. Ja, kann ja sein, aber das ist ja kein Grund, jetzt die Treue aufzugeben. Und so ist es auch bei Gott. Ja? Wer an Gott glaubt, der bleibt bei Gott. Und es ist keine befriedigende Einstellung, wenn man jetzt ständig noch überlegen würde, ob es nicht doch was Besseres gäbe. Davon abgesehen, dass man nichts Besseres finden wird, denke ich mal, ist das keine Einstellung, die einen glücklich macht, sondern wo man sich entschieden hat, dabei bleibt. Treue. Macht glücklich. Ja. Das ist das eine. Dass wir nicht von einem Wind umgeschmissen werden. Oder einem Sturm. Hier bei dem Epheserbrief geht es jetzt bei den Winden, betrügerischen Lehren, also besonders auch noch darum, dass auch wir in der Lehre sozusagen gegründet sein sollen. Also der Apostel Paulus erklärt das ja so, an sich weiß der Mensch nicht viel über Gott, wenn Gott es nicht von sich aus offenbart. Und Gott hat es in den Aposteln kundgetan. Gott hat sich in Jesus Christus offenbart, da hat er gezeigt, wer er wirklich ist. Die Apostel, die ja dabei waren, haben das dann weitergegeben. Und auch der Apostel Paulus, der das so eine himmlische Erscheinung hatte, hat auch das weitergegeben, um mehr so die himmlischen Aspekte der Wahrheit noch darzulegen. Und die haben das aufgeschrieben, die Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Die haben das aufgeschrieben und jetzt haben wir das und daran sollen wir uns halten. Und Treue heißt dann auch, dass man da nichts dazu erfindet und nichts davon wegnimmt, ja, sondern bei dem bleibt, was uns überliefert worden ist in der Bibel. Auch das hat mit diesem festen Stand zu tun. Jetzt kann man das natürlich auch falsch verstehen. Man kann jedes Bild falsch verstehen. Logischerweise. Und einen festen Standpunkt zu haben, heißt jetzt nicht, stur zu sein. Darum geht es natürlich nicht. Ja? Also Sturheit ist jetzt nicht das, was uns empfohlen wird. Sondern man muss schon auch ein Stück weit flexibel sein. Denken wir an einen Baum, der ist schon auch ein bisschen flexibel. Guck mal, wie der sich im Wind biegen kann, so ein großer Baum. Es ist erstaunlich, wie viele Meter da hin und her schwankt, wenn es sein muss. Also er ist schon auch ein Stück weit flexibel. Und das müssen wir natürlich auch sein. Also es gibt eine Art von Sturheit, die ist nicht gut. Wenn ein Baum komplett ausgetrocknet wäre, quasi einfach leblos, tot, dann ist er starr. Ja? Dann ist er nicht mehr flexibel, dann ist er starr. Und dann kommt ein Wind daher und dann knickt er um. Man denkt, wow, so ein schöner Baum, was ist jetzt los? Plötzlich knickt er um. Ja? Also so starr zu sein, ist nicht gut. Das war zum Beispiel das Problem der Pharisäer und Schriftgelehrten damals im Neuen Testament. Und der Jesus hat das ja auch ziemlich deutlich bei denen angesprochen, dass sie so unflexibel und starr waren, gesetzlich, wie man das so nennt. Ja? Es gibt ja im Leben so viele Situationen, wo man abwägen muss, wo man Weisheit braucht und nicht einfach stur irgendeinem Gesetz folgen kann. Und das war das Problem, das kostet ein bisschen Anstrengung natürlich, das war den Pharisäern zu blöd. Die wollten eine klare Regel haben, haben sich halt einfach mal irgendwie festgelegt. Und oft falsch festgelegt. Beispiel, das der Herr selbst ja erwähnt, bei den Pharisäern, er hat eine begrenzte Anzahl von Mitteln, so ein Pharisäer hat jetzt ein bisschen Geld übrig und er muss überlegen, was er damit macht. Auf der einen Seite ist es ja gut, etwas für den Tempel zu geben. Ja, das war sogar eine Pflicht für den Juden, da was für den Tempel abzugeben. Auf der anderen Seite hat er alte Eltern, die sich nicht mehr selbst versorgen können, noch keine Rente haben oder sowas, gab es ja nicht. Die brauchen auch Geld. Ja, was macht er jetzt? Wo gibt er das Geld hin? So viel hat er nicht. Gibt das dahin oder gibt das dorthin? Muss man dann ja schon mal überlegen. Ne? Was haben die Pharisäer gemacht? Sie haben gesagt, das ist uns zu kompliziert, wir machen eine feste Regel. Der Tempel geht immer vor. Da kann man bestimmt schön fromm begründen, ist ja Gottes Tempel und so weiter. Ja. Also haben sie gesagt, das muss Korban, das muss eine Gabe für den Tempel sein, was ich übrig habe. Fertig, aus. Und wenn die Eltern dabei draufgehen. Das war natürlich nicht gut. Aber das ist diese Sturheit, ja, wo man dann vor so einer ganz einfachen praktischen Herausforderung zerbricht. Das war diese Sturheit der Pharisäer und das soll natürlich nicht der Fall sein. Also man braucht insofern Flexibilität, Weisheit auf der einen Seite. Und das andere, das sagt er ja auch hier in Epheser 4, es muss auch Wachstum geben. Ja, da steht, haben wir ja gelesen, dass wir ich habe es glaube ich nicht gelesen, im nächsten Vers, Vers 15, wir sollen ja heranwachsen zu Christus hin. Also ein Baum wächst ja auch, außer er ist tot. Wenn er erstarrt ist, ausgetrocknet, dann wächst er auch nicht mehr und dann ist er auch nicht mehr flexibel. Also wir wachsen auch, wir sollen auch wachsen. Es ist keine besonders geistliche Einstellung zu sagen, ja, das, was ich mal mit 14 erkannt habe, das habe ich jetzt so beibehalten und da bleibe ich auch dabei. Ich habe jetzt einen festen Standpunkt, da gehe ich nicht mehr von weg. Das war mir damals so logisch, weil als ich 14 Jahre alt war, da bleibe ich jetzt mein Leben lang dabei. Ah, sorry. Also wir müssen schon auch natürlich wachsen können und dazulernen können. Ja? Und wir können ein Leben lang dazulernen, bin ich ziemlich sicher. Wir werden nie sagen, das habe ich alles kapiert. Das wird nie der Fall sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich werde dahin nicht kommen, da bin ich auch ziemlich sicher. Man lernt immer noch dazu. Ja? Und wir wachsen noch. Wobei wachsen heißt jetzt auch nicht einfach nur, dass wir mehr Wissen ansammeln, sondern wenn es ums Wachsen geht, dann geht es ja immer auch darum, dass wir im Leben wachsen. Also dass das Leben gottähnlicher wird, mehr Gott entspricht. Nicht nur die Worte oder so, sondern das Leben. Darauf kommt es immer an. Aber das bringt uns jetzt schon zum letzten Vers aus dem Kolosserbrief. Wenn es ums Wachstum geht. Kolosser 1. Da sagt der Apostel Paulus Folgendes. Vers 10. Wir sollen würdig des Herrn leben, zu seiner Freude. In jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also wir sollen Gott mehr erkennen, das sind wieder die Wurzeln, die nach dem Wasser sich ausstrecken. Und dann fruchtbringend und wachsend sein. Also fruchtbringend und wachsen. Die beiden Sachen. Also nochmal kurz zum Wachsen. Das haben wir jetzt schon gesehen, schon angerissen. Wachsen bedeutet, dass wir im Endeffekt, so wie es in Epheserbrief hieß, zu Christus hinwachsen, ihm ähnlicher werden. Ja? Dass unser Leben mehr so abfärbt von seinem Wesen. Und so ähnlich ist es auch beim Fruchtbringen. Also die beiden Sachen liegen tatsächlich jetzt auch plötzlich ganz eng beieinander. Beim Fruchtbringen ist es ja auch so, das heißt ja im Endeffekt auch, Christus ähnlicher zu werden. Ich denke an diesen einen bekannten Vers aus dem Galaterbrief, den man an dieser Stelle dann anführt, von der sogenannten Frucht des Geistes. Da heißt es in Galater 5, dass wir die Werke des Fleisches ablegen, aber dafür die Frucht des Geistes hervorbringen sollen. Und die Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes. Also das ist Frucht für Gott. Das ist etwas, was Gott erfreut. Und es sind genau die Charakterzüge, die wir in Christus finden. Ja? Denn Christus ist genau so. Voller Liebe und Friede und Freundlichkeit und Gütigkeit und so weiter. Ja? Und wenn wir diese Frucht hervorbringen, dann werden wir ihm sozusagen ähnlicher. Und auch hier wieder der Gedanke, die Frucht wächst ja quasi wie von selbst. Also es ist eine Frucht des Geistes. Es ist nicht etwas, was wir aus uns selbst herauspressen könnten, was wir selbst durch eigene Leistung schaffen könnten, weil wir uns ganz arg anstrengen, jetzt so zu sein. Das funktioniert nicht. Sondern eine Frucht wächst einfach. Und kommt wie von selbst hervor. Und wir müssen dem Geist einfach nur den Raum geben, in uns diese Früchte reifen zu lassen. Das geschieht dann quasi wie von selbst. Es gibt so ein schönes Gleichnis, zum Beispiel auch in der Evangelien, ich lese es jetzt nicht mehr aus Zeitgründen, aber in Markus 4 ist es, glaube ich, kann man das nachlesen, da erzählt der Jesus ein Gleichnis vom Reich Gottes und sagt, das ist ja auch so, wie wenn ein Bauer den Samen ausstreut, das Getreide ausstreut, den Samen, und dann legt er sich schlafen. Und er wartet da ab. Einen Tag, zwei Tage, viele Tage. Und irgendwann kommt er wieder und sieht, oh ja, jetzt ist der Weizen reif und erntet ihn. Und der Weizen wächst von selbst, der Bauer weiß auch nicht wie, so heißt es da. Ja? Der wächst wie von selbst. Und so ist es ja tatsächlich. Ja? Die Frucht wird hervorgebracht. Im 1. Korintherbrief heißt es, der aber das Wachstum gibt, ist Gott. Und so ist es immer. Gott gibt das Wachstum, der Mensch kann das nicht. Auch wenn der Bauer jetzt dann in unserer Sprache Getreideproduzent heißen würde, aber eigentlich wächst es doch, weil Gott es wachsen lässt. Oder ich so auf diesen Milchtüten, auf diesen Tetrapacks, da lese ich immer von den Milchbauern, der Produzent, der Milchproduzent im Allgäu oder so, der Produzent, ich weiß auch nicht, ja, nennt man halt so, aber natürlich ist es nicht der Bauer, der die Milch produziert im Endeffekt, sondern der sorgt halt für seine Kühe und melkt die Kühe, klar, aber er selbst bringt die Milch ja nicht hervor. Und genauso der Weizenbauer, der wächst ja von selbst. Und so ist es mit der Frucht immer. Und auch in unserem Leben. Wenn wir dem Geist Gottes den Raum geben, und Gott, sage ich einfach mal, den Raum geben, in uns zu wirken, dann bringt er diese Frucht wie von selbst hervor. Das ist Fruchtbringen. Und dann, dazu gehören dann auch, wie es der Kolosserbrief hier speziell betont, gute Werke. Gute Werke sind so ein Ausdruck auch von Frucht. Dass da wirklich gute Werke in unserem Leben zu sehen sind. Aber jetzt noch ein Gedanke oder zwei Gedanken zum Schluss. Der Kolosserbrief verbindet ja diese beiden Dinge miteinander. Fruchtbringen und wachsen. Sagt, das gehört einfach zusammen, ganz eng. Es muss auch immer beides da sein, natürlich. Und nicht nur eins von beiden. Also ein Baum, der nicht mehr wächst, aber ganz viele Früchte bringt, der überträgt sich. Der geht daran zugrunde unter Umständen, weil er zu viel Frucht produziert. So was gibt es. Was gibt es auch im Geistlichen? Leute, die sich vor lauter guten Werken so Art versprühen und vernachlässigen, Kraft zu tanken bei Gott, die können in einem Burnout landen. Das ist das eine. Das andere ist, ein Baum, der nur wächst, aber keine Frucht bringt. Ja, ein Bauer aus der Schweiz hat mir mal gesagt, man nennt das einen Besen. Ich weiß nicht, ob er das hier auch sagt, aber es würde passen. Es ist ein Besen, nicht? Der hat da zwar Zweige, aber keine Frucht. Bringt auch nichts wirklich. Ja. So ein Besen wollen wir auch nicht sein, sondern wir wollen ja Frucht bringen auf der Erde. Also es gehört beides zusammen. Frucht bringen und wachsen, das gehört einfach unbedingt zusammen. Und es ist etwas, was Gott schenkt. Wir bringen Frucht und wachsen durch die Erkenntnis Gottes, indem wir einfach unsere Wurzeln ausstrecken nach Gott. Da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis wieder zu Psalm 1. Dann bringen wir die Frucht zu unserer Zeit. Jetzt aber noch eins zum Schluss. Eigentlich müssen wir den Baum auf den Kopf stellen, wenn man es jetzt biblisch nimmt. Weil wenn wir unsere Wurzeln ausstrecken nach Gott, dann strecken wir sie sozusagen den Himmel aus. Und die Früchte, die bringen wir auf der Erde. Das ist unsere Verantwortung, dass wir hier auf der Erde Frucht bringen für Gott. Hier sollen die guten Werke gebracht werden und gesehen werden. Ja? Also eigentlich müssen wir den Baum auf den Kopf stellen. So stellt es der Kolosserbrief jedenfalls dar. Wir strecken unsere Wurzeln aus nach Gott, ich wiederhole es, und bringen auf der Erde dann gute Früchte. Ja? So darf es sein, so soll es sein.